auf der A1 Richtung Bern ab Kirchberg.
Die Nachrichten von SRF um 12 mit Roger Brendlin. Das Bundesgericht hat ein weiteres Urteil zu einem aufsehenerregenden Fall von 2014 gefällt. Es geht um den Fall einer Flüchtlingsfamilie, die vom Wallis nach Italien zurückgeschickt worden war. Weil die Schweizer Grenzwächter der schwangeren Frau, der schwangeren Syrerin nicht geholfen hatten, erlitt sie später eine Totgeburt. Zum nun gefällten Urteil Bundesgerichtskorrespondentin Sibylla Bondolfi.
2014 brachten Schweizer Grenzwächter eine syrische Flüchtlingsfamilie zurück nach Italien. Eine schwangere Frau klagte über Schmerzen und Blutungen, doch die Schweizer Grenzwächter holten keine medizinische Hilfe. Das Kind starb im Mutterleib. Der einsatzleitende Grenzwächter wurde dafür wegen Körperverletzung verurteilt. Die Mutter bekam 12.000 Franken Genugtuung. Jetzt sagt das Bundesgericht, auch der Ehemann habe als direkt Betroffener Anspruch auf eine Genugtuung. Die damaligen Ereignisse müssen laut Bundesgericht auch für den Vater traumatisierend gewesen sein, nicht nur für die Mutter. Der Syrer habe über Stunden zusehen müssen, wie seine schmerzgeplagte Frau sich in Gefahr befand und keine Hilfe bekam. Seine seelische Integrität sei verletzt worden. Das Gericht spricht ihm deshalb 1'000 Franken zu. Verlangt hatte der Vater 27'000 Franken.
Sibylla Bondolfi. Weiter mit drei Meldungen rund um die Unterbrüche im ÖV wegen Schnees in Schweizer Städten. In der Stadt Bern ist der öffentliche Verkehr nach wie vor stark beeinträchtigt. Bis auf eine Linie fahren voraussichtlich bis um 17 Uhr gar keine Trams. Das schreibt Bernmobil. Der Busverkehr in Bern nimmt langsam wieder Fahrt auf. Im Moment fallen noch zwei Buslinien aus. In Zürich fahren die Trams und nun auch alle Busse wieder. Das schreiben die Verkehrsbetriebe Zürich. Am Abend sei aber bereits wieder mit Einschränkungen zu rechnen, allerdings nicht wegen Schnees, sondern wegen einer Demonstration. Und auf unbestimmte Dauer eingeschränkt ist der ÖV in der Stadt Basel. Drei Tramlinien würden fahren, alle übrigen seien noch nicht in Betrieb, schreiben die Basler Verkehrsbetriebe. Und es fallen immer noch zwei Buslinien aus. Zum Sport: An der Curling-Europameisterschaft in Finnland hat das Schweizer Männerteam im Halbfinal verloren, und zwar gegen Schottland mit 8-10. Die Schweiz spielt nun gegen Norwegen um Bronze. Dieses Spiel findet heute Abend statt. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 11.651 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 92,60 gehandelt, der Dollar zu 88,81. Und das Wetter: Am Nachmittag fällt stellenweise noch Schnee, morgen ist es dann recht sonnig, besonders am Vormittag. Dies bei 1 bis 4 Grad im Norden, im Süden gibt es 8 Grad. Das war Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Adrian Huber.
SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
Dort, wo Sie jetzt kein Regionaljournal empfangen, gibt es während der nächsten paar Minuten Musik. Zuerst der Chris Rea mit «Que Sera».
Rotating through the driving rain,
1.
Am Mikrofon der Mike Lamar. Die Hälfte vom letzten Arbeitstag von dieser Woche ist überstanden. Ausser natürlich, sie sind wegen dem Schnee eine Stunde oder zwei zu spät ins Geschäft gekommen. Dann hängen sie die Stunde oder zwei sicher noch so gerne an, oder? Am Mikrofon, wie gesagt, der Mike Lamar. Und in 10 Minuten das Wetter. Eventuell mit ein bisschen Schnee noch. We'll be right back.
Gemeinnützige Organisationen auf SRF 1. Den folgenden Hinweis präsentiert Ihnen die CBM Christoffel-Blinden-Mission.
Für Whitney aus Uganda ist das tägliche Leben eine Tortur. Das kleine Mädchen erkennt seine Mutter nicht mehr. Whitney ist blind. Der graue Star ist weltweit die häufigste Ursache von Blindheit. Mehr als jede dritte Person in den Armutsgebieten ist davon betroffen. Dabei wäre gerade dieser problemlos heilbar. Mit der Hilfe der CBM wurde Whitney operiert. Sie kann heute wieder sehen, geht zur Schule und hat eine neue Zukunftsperspektive. Helfen Sie mit. Ermöglichen Sie die Operation am grauen Star und den Zugang zu Bildung. Informationen und Spendenkonto im Internet. cbmswiss.ch. Schenken Sie Kindern wie Whitney das Augenlicht.
Gemeinnützige Organisationen auf SRF 1. Dieser Hinweis wurde Ihnen präsentiert von der CBM Christoffel Blindenmission.
When you smile, I can see you were born, born for me, and for me you will be, do or die. Oh baby, let me hold you, you make me want to hold you. When you smile, 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 smile.
Amerikanerin Shirley Bassey auf SRF 1 «When you smile».
SRF Meteo.
Ja, seit gestern Abend ist die Schweiz eine Art Winter Wonderland. Roman Brogli, schon speziell, wie viel da oben runtergekommen ist, oder?
sehr aussergewöhnlich. Es hat wirklich ganz, ganz viel Neuschneerekord gegeben für den November an ganz vielen Orten in der Schweiz. Ganz extrem ist es zum Beispiel in Luzern gewesen oder in Basel. In Luzern, da haben wir 42 cm Neuschnee gehabt heute Morgen und in Basel 27 cm. Und das ist an beiden Orten gerade fast etwa doppelt so viel, wie der alte Rekord bis jetzt im November war. Also so viel Schnee ist wirklich sehr, sehr aussergewöhnlich. Aber jetzt am Nachmittag, da kann man sagen, man darf ruhig anfangen Schnee schaufeln und den Schnee anfangen wegräumen, weil vor allem im Flachland, da kommt jetzt nicht mehr viel Schnee hinterher. Es könnte einzelne Schneegeschöber noch geben, aber das ist mengenmässig dann wirklich nicht mehr der Haufen. In den Alpen, dort schneit es ab am Nachmittag und bis in die Nacht rein noch ein bisschen häufiger. Vor allem auf den Bergen oben, dort kann es dann doch nochmal so 10 bis 40 cm Neuschnee geben. Sonne findet man weiterhin vor allem auf der Alpen-Südseite und im Engadin heute am Nachmittag. Sonst gibt es eher eine bewölkte Geschichte am Nachmittag. Auf der Alpen-Südseite, dort sind auch die Temperaturen am höchsten. Mit Nordföhn haben wir bis zu 6 Grad. Auf der Alpen-Nordseite gibt es einen kühlen Nachmittag und es ist auch windig. Da haben wir Temperaturen um den Gefrierpunkt.
Wie lang bleibt die weisse Pracht uns erhalten? Oder vielleicht pessimistisch gefragt, wann ist der Schnee schon wieder weg?
Ja, schon am Sonntag da setzt dann wirklich Tauwetter ein. Das heisst, der Samstag, das ist der Tag für alle Schneefans. Und je früher kann man generell sagen, desto besser, wenn man will raus in den Schnee gehen. Weil morgen Morgen, da ist es wirklich sonnig, wir haben noch viel Schnee. Und im Flachland höchstens wenige Nebelfelder. Also da kann man wirklich den Schnee geniessen unter einem blauen Himmel. Am Nachmittag ändert sich dann das wieder. Aus Nordwesten ziehen dann mehr und mehr Wolken auf durch den Nachmittag. Weil die Wolken eben aus Nordwesten kommen, gibt es Teile der Schweiz, wo es fast den ganzen Tag sonnig ist. Das gilt zum Beispiel für Teile von Graubünden oder auch fürs Tessin. Temperaturen nochmal tief in der Nacht. Tiefstwerte sind so zwischen minus 5 und 0 Grad. Und die Höchstwerte morgen dann schon wieder ein bisschen mehr als heute. So um 3 Grad gibt's am Nachmittag. Auf der Alpen-Südseite, dort gibt's etwa 6 Grad. Und dann am Sonntag, da sieht das wieder ganz, ganz anders aus. Das habe ich schon angetönt. Es gibt Tauwetter. Wir haben Höchstwerte am Nachmittag im Flachland von etwa 10 Grad. Und dazu Föhn in den Alpen. Mit dem geht es also am Sonntag dem Schnee an Kragen und der Schnee wird nur in den Bergen wirklich liegen bleiben. Der Tag durch ist am Sonntag wirklich ein recht sonniger Tag. Wir haben nur ein paar Schleierwolken. Also am Wochenende kann man zusammenfassend sagen, der Samstag ist etwas für Schneefans und am Sonntag kommen dann alle wieder auf ihre Kosten, wo sie jetzt gerade zu kalt finden.
Der Schnee ist dann also weg. Kommt er aber in der neuen Woche dann wieder daher?
Nein, es geht milder weiter. Am Montag sogar ist es nochmal sehr, sehr mild, ähnlich wie am Sonntag und am Morgen oft sonnig. Am Nachmittag tut es dann am Montag wieder zu. Und was dort vom Himmel oben runterkommt, ist ein eher Regen. Der Regen gibt es vor allem in der Nacht auf der Dienstag und die Schneefallgrenze ist wirklich so etwa bei 1500 Meter, also wieder deutlich weiter oben. Es ist noch ein bisschen unklar, wie gut uns die Front wirklich trifft, die da in der Nacht auf der Dienstag aufzieht. Und nach dieser Front geht es dann weiter so mit einem Gemisch aus Sonne und Wolken und die Temperaturen, die pendeln sich so bei etwa 7 Grad ein. Also das Winterfeeling, das wir heute noch haben, das ist dann vorbei.
Danke vielmals im Studio von SRF Meteo, der Roman Brogli. Habe ich vorhin gesagt, Shirley Bassey käme aus den USA? Kommt sie nicht. Sie kommt aus Wales und ist erst noch Dame Shirley Bassey. Nach der Roxy Music, ebenfalls aus Großbritannien, gibt es ausführliche Informationen hier auf SRF 1. Am Mikrofon ist der Michael Lamar.
I was dreaming of the past. My heart beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry.
trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. Hurt you. I'm just a jealous guy.
John Lennon, Rock the Music mit Jealous Sky.
SRF Verkehrsinfo.
Von 12.30 Uhr in der Westschweiz ist die A16 Richtung Delemont zwischen Delemont West und dem Böschi-Tunnel wieder offen und Stau oder stockender Verkehr in der Region Bern auf der A1 Richtung Bern ab Kirchberg und in der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz.
Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Schöne weiße Schweiz. Wir sagen gleich, was wo noch geht, fährt und rollt. Spielerwechsel im Regierungsteam Trump. Neu soll Pam Bundy US-Justizministerin werden. Der US-Experte Thomas Jäger zitiert den designierten Präsidenten.
Ich bin derjenige, der rausschmeißt. Und das hat er ja zu Biden gesagt im Wahlkampf. Das hat er zu Harris gesagt im Wahlkampf. Und vielleicht wird er das zum einen oder anderen auch noch sagen.
Das Rendezvous-Interview. Eiszeit am Klimagipfel. Vor einer Einigung in Baku sind die Delegationen meilenweit entfernt. Statt Gleichstellung Gewalt. Warum sich Altbundesrätin Simonetta Sommaruga gegen Gewalt an Frauen einsetzt. Sie erzählt im Tagesgespräch. Rendezvous, die Themen zusammengestellt hat Franco Arnold, im Studio für Sie Ivana Pribakovic. Weite Teile der Schweiz lagen heute Morgen unter einer Schneedecke. Hunderttausende Pendlerinnen und Pendler standen im Stau oder warteten vergebens auf Bus und Tram. Und die Karosseriebranche kann sich gefasst machen auf viel Arbeit. Dominik Meyer über den grossen Novemberschnee.
Für die einen ist die Schweiz ein in Schnee gepacktes Winterwunderland, für die anderen ein Albtraum aus Stau, Verspätungen und Blechschäden. Hunderte Verkehrsunfälle melden heute die Polizeikor. Manche Autofahrerinnen und Autofahrer seien nicht ganz unschuldig am Chaos auf den Strassen, sagt in Luzern Urs Wicker von der Kantonspolizei.
Es ist tatsächlich so, dass man sehr viele Autofahrer mit Sommerpneu unterwegs sind, was natürlich ganz schlecht ist. Darum empfehlen wir wirklich dringendst, die keine gute Winterausrüstung am Auto haben, sollen doch das Auto bitte lassen und die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen.
Doch auch dort läuft noch lange nicht alles nach Plan, nach Fahrplan. Das sagt Reto Scherli von der SBB.
Wir haben in der Deutschschweiz immer noch viele Störungen. Es sind noch Weichen eingeschneit, weil sie nicht nachkommen, den vielen Schnee wegzuschmelzen, der da in sehr kurzer Zeit gefallen ist.
In Bern brach gestern Abend der ganze Verkehr, Autos, Bus und Tram, völlig zusammen. Hätten die Räumungsequipen das Chaos nicht verhindern können? Schließlich war der grosse Schnee schon lange angekündigt. Patrick Schäderli vom Stadtberner Tiefbauamt erklärt sich.
Das Spezielle war, dass der intensive Schneefall bei der Hauptverkehrszeit eingesetzt hat und anschließend dann unsere Räumungsequipen und Fahrzeuge dann im Verkehr stecken geblieben sind.
In Bern dürfte sich der Tramverkehr heute erst gegen 17 Uhr normalisieren. In Basel fahren die ersten Trams bereits wieder und in Zürich fuhren die Trams gestern und heute ohne Unterbruch, wenn auch mit Verspätungen. Man habe vorgesorgt, sagt Judith Setz von den Zürcher Verkehrsbetrieben.
Wir waren die ganze Nacht hindurch mit 4 sogenannten Nachtwächter-Trams unterwegs, damit unsere Fahrleitung und Weichen nicht einfrieren und so das Tramnetz auch heute wieder in Betrieb genommen werden konnte.
Und was erwartet Pendlerinnen und Pendler heute zum Feierabend? Immer noch Verspätungen, sagt SBB-Sprecher Reto Scherli.
Wir müssen damit rechnen, dass es immer noch zu Verspätungen kommt, auch heute Abend in der Hauptverkehrszeit. Und es muss auch mit einzelnen Zugsausfällen gerechnet werden.
Für Liebhaberinnen und Liebhaber von Statistiken zum Schluss noch dies. In Luzern, Zürich und Basel fiel laut Meteo Schweiz so viel Schnee wie noch nie im November.
Dominik Meyer. Und damit zur Nachrichtenübersicht mit Roger Brändlin. Auch dort geht's zuerst um Schnee.
Ja, nicht nur die Schweiz war betroffen, sondern auch unsere Nachbarländer, zum Beispiel Frankreich. Da sind gemäß dem Verkehrsminister über 1700 Lastwagen auf der Autobahn stecken geblieben, im Burgund und in der Normandie. Diese Lastwagen hätten Fahrverbote ignoriert und blockierten nun den Verkehr. Auch im Süden Deutschlands, in Teilen Bayerns und in Baden-Württemberg, kam es zu Behinderungen im Straßenverkehr. Dieser kam laut den Behörden streckenweise total zum Erliegen. Und eine Wetterwarnung haben die Behörden im Norden Italiens herausgegeben, in der Region Aosta. Dort werden heute bis zu 30 cm Neuschnee erwartet. Russland hat gestern Morgen eine neuartige Mittelstreckenrakete auf die Ukraine abgeschossen. Als Reaktion darauf hat nun NATO-Generalsekretär Mark Rutte eine Sitzung des NATO-Ukraine-Rats einberufen, auf Botschafterebene. Das Treffen soll gemäß einem Sprecher am kommenden Dienstag in Brüssel stattfinden, auf Wunsch der ukrainischen Regierung. Die neue russische Rakete kam gemäß unbestätigten russischen Angaben mit Hyperschallgeschwindigkeit daher. Fachleute äußerten die Besorgnis, dass sie auch mit atomaren Sprengsätzen bestückt werden könnte. Der NATO-Ukraine-Rat wurde im Sommer 2023 gegründet für den Austausch zwischen der Ukraine und dem westlichen Verteidigungsbündnis in Krisensituationen. Das Bundesgericht hat ein weiteres Urteil zu einem aufsehenden Fall von 2014 gefällt. Es geht um den Fall einer Flüchtlingsfamilie, die vom Wallis nach Italien zurückgeschickt worden war, weil die Schweizer Grenzwächter der schwangeren Syrerin nicht geholfen hatten, erlitt diese später eine Totgeburt. Nun hat das Bundesgericht entschieden, dass auch der Ehemann Anspruch auf eine Genugtuung hat. Die damaligen Ereignisse seien auch für ihn traumatisierend gewesen. Der Syrer habe über Stunden ohnmächtig zusehen müssen, wie seine schmerzgeplagte Frau sich in Gefahr befand und keine Hilfe bekam. Seine seelische Integrität sei verletzt worden. Das Bundesgericht spricht ihm deshalb 1'000 Franken Genugtuung zu. Die Mutter hatte ihrerseits 12'000 Franken Genugtuung erhalten. Der einsatzleitende Grenzwächter wurde wegen Körperverletzung auch schon verurteilt. Der Bund soll die Zustellung von Zeitungen und Zeitschriften auch künftig finanziell unterstützen und seinen Beitrag dafür sogar noch weiter ausbauen. Dieser Ansicht ist die zuständige Kommission des Ständerats. Sie hat eine Vorlage zur Erhöhung der indirekten Presseförderung angenommen. Es geht um die Zustellung der Regional- und Lokalpresse. Nach Ansicht der Mehrheit werde den Printmedien so die nötige Zeit für die Digitalisierung eingeräumt, teilen die Parlamentsdienste mit. Anderer Meinung ist die Ständeratskommission hingegen bei den Online-Medien. Hier spricht sie sich gegen eine Förderung durch den Bund aus. Als nächstes ist der Ständerat als Ganzes dann am Zug. Der Nationalrat hatte sich zuvor für die Förderung der Presse und der elektronischen Medien ausgesprochen. Zum Sport: an der Curling-Europameisterschaft in Finnland hat das Schweizer Männerteam im Halbfinal verloren, gegen Schottland mit 8-10. Die Schweiz spielt nun gegen Norwegen um Bronze. Dieses Spiel findet heute Abend statt. Das Wetter: der Nachmittag wird wechselhaft, es gibt sonnige Abschnitte, Wolken und dazwischen auch ein paar Schneeschauer. Morgen ist es zunächst ziemlich sonnig, dann ziehen dichtere Wolkenfelder auf. Die Temperatur steigt heute auf maximal 1 Grad, morgen auf 4. Im Süden ist es heute und morgen ziemlich sonnig bei 8 Grad.
Donald Trump, der designierte 47. US-Präsident, ist immer wieder für eine Überraschung gut. Zuerst erklärte er, der Kongressabgeordnete Matt Gaetz solle sein neuer Justizminister werden. Die Personalie wirbelte gewaltig Staub auf, da Gaetz keine juristische Expertise und kaum Erfahrung für das US-Justizministerium mitbringt. Zudem werden Gaetz Menschenhandel, Sex mit einer Minderjährigen und Drogenkonsum vorgeworfen. Nun nominiert Donald Trump eine erfahrene Frau als Justizministerin, Pam Bondi. Ich fragte Thomas Jäger, er ist Professor für internationale Politik an der Universität Köln, wer ist die Frau?
Sie ist die persönliche Verteidigerin von Donald Trump gewesen. Sie war zuvor auch Generalstaatsanwältin in Florida. Das heißt, sie bringt anders als Gates eine gewisse Erfahrung auf diesem Gebiet mit. Aber das, was sie ausgezeichnet hat, weshalb Donald Trump sie gewählt hat, war, weil sie ihn verteidigt hat im Impeachment-Verfahren. Denn das ist genau das, was Donald Trump sucht. Jemanden, der das Justizministerium so führt, als sei es sein Justizministerium.
Das beantwortet wahrscheinlich die Frage indirekt schon, wo steht Pamela Bondi politisch?
Das ist auch ganz interessant. Sie war noch vor wenigen Jahren Demokratin. Und das gilt übrigens für ganz viele im Umfeld von Donald Trump, für ihn selbst ja, wenn man weiter zurückguckt auch, und ist dann eben zur republikanischen Seite gewechselt, vor allem dadurch, weil sie eben in diesen Orbit von Donald Trump gekommen ist. Sie ist als Generalstaatsanwältin in Florida zweimal gewählt worden, beim dritten Mal nicht wiedergewählt worden. Na, und dann ist sie in eine große Anwaltskanzlei gegangen und dann bei der Verteidigung von Trump gelandet. Und das ist etwas, was für Trump ein ganz wichtiger Punkt ist, die Leute, die für ihn einstehen.
Inhaltlich gesehen, hat Pamela Bondi das Format, dieses Amt auszufüllen, der Justizministerin?
Sie wird das so ausfüllen, wie Donald Trump das will. Trump hat ja eine andere Vorstellung vom Justizministerium, als das bisher in den Vereinigten Staaten üblich war. Das Justizministerium war immer so ein wenig herausgehoben. Die Minister in den USA sind dem Willen des Präsidenten unterworfen. Das System ist so aufgebaut. Der Präsident bestimmt, die Minister machen das nicht in eigener Verantwortung, sondern führen den Willen des Präsidenten aus. Ausgenommen davon war das Justizministerium. Da sollte eine gewisse Objektivität sein. Und es keine anderen Präsidenten griffen ins Justizministerium ein. Trump hat das gemacht. Er war in seiner ersten Amtszeit, ist er Jeff Sessions losgeworden, weil er nicht das gemacht hat, was Trump wollte. Dann kam Bill Barr, da hat er dasselbe Problem mitgehabt. Also Trump versteht in dem Justizministerium der USA nicht eine objektive Behörde, die dafür sorgt, dass die Justiz als eigenständige Institution in dieser Gewaltenteilung existiert, sondern seine Anwälte.
Wenn wir noch das ganze Verfahren anschauen, Trump nominiert fast täglich eine weitere Person. Jetzt hat er jemanden ersetzt. Hat das eigentlich System?
Wenn wir in die erste Amtszeit schauen, dann muss man sagen, kaum einer, der mit ihm begann, hat mit ihm aufgehört. Insofern wäre zu erwarten, dass wir ganz viele Ersetzungen in diesem Zeitverlauf finden. Aber es ist wirklich bemerkenswert, dass er erstens Gates nominiert hat, über die ganze Zeit über, wo die Vorwürfe ja öffentlich waren, an ihm festhielt, ihn dann aber wie eine heiße Kartoffel fallen lässt und ihm keine Träne nachweint, jetzt eben eine neue Kandidatin hat, mit der würde er nicht anders umgehen. Und wir müssen mal sehen, wie das mit den anderen ist, die eben nicht dann genau seinem Willen entsprechen. Das ist sein Maßstab. Er will, dass sie ausführen, was er sagt. Und wer dann mit Kompetenz kommt, wer auf Gesetze hinweist, wer auf Interessenslagen hinweist oder Kompromisse gar eingehen will, der wird den Ärger des Präsidenten verspüren.
Erwarten Sie denn, dass auch andere Namen, die jetzt im Raum stehen, im letzten Moment ersetzt werden oder ihre Position verlieren?
Es gibt ja noch einen Kandidaten, der ebenfalls dem Vorwurf ausgesetzt ist, er habe sexuell übergriffig agiert und nachher über eine Schweigegeldzahlung dafür gesorgt, dass die Frau ihre Vorwürfe öffentlich nicht wiederholt. Jetzt kann das natürlich im Orbit von Donald Trump kein Grund sein, ihn nicht zu benennen. Warum? Weil das ein Fall ist, für den der Präsident selbst verurteilt wurde. Das geht um Pete Hegseth, den nominierten Verteidigungsminister, der momentan dabei ist, genau diesen Vorwürfe im Kapitol auszuräumen, der dafür sorgen will, dass er die Zustimmung bekommt. Und da müssen wir noch abwarten. Wenn das genauso sich entwickelt, dass man hier sagt, nein, wir wollen niemanden nominieren, der mit solchen Vorwürfen konfrontiert ist. Wenn Trump hier ein nächstes Mal eine Machtprobe mit dem Senat verliert, dann wäre gut möglich, dass er Hegseth fallen lässt. Und da sehen wir eben auch eine Entwicklung. Trump hat ja direkt nach der Wahl gesagt, wer immer Mehrheitsführer im Senat wird, muss dafür sorgen, dass die Leute, die ich nominiere, durchkommen. Und der Senat, eine sehr selbstbewusste Institution, hat hier zum ersten Mal rebelliert. Denn mit 53-47 haben die Republikaner hier eine Mehrheit. Sie könnten alle Nominierungen von Trump bestätigen. Aber die Senatoren haben ihm deutlich signalisiert, da gibt es auch eine Grenze. Und mal sehen, ob Pete Hegseth dann auch über diese Grenze fällt.
sagt der US-Experte der Universität Köln Thomas Jäger im Rendezvous. Themawechsel. Der Aufwand für die Klimakonferenz war wieder enorm. Staatschefs, Präsidentinnen, ganze Wissenschaftsstäbe, alle sind nach Aserbaidschan gereist, um übers Weltklima zu verhandeln. Der Aufwand könnte für nichts oder sehr wenig gewesen sein. Im Zentrum steht nämlich die Frage, wie viel die reichen Industriestaaten den ärmeren Staaten zahlen sollen, damit diese Klimaschutzmaßnahmen ergreifen. Zurzeit sind es 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Allen ist klar, das ist zu wenig. Eine Abschlusserklärung sollte heute fix fertig sein. Klaus Ammann in Baku, wie weit ist man denn von einer Einigung entfernt?
Nun, bis vor kurzem war man noch sehr weit entfernt. Eben vor wenigen Minuten ist ein neuer Verhandlungstext der Präsidentschaft eingetroffen, der einen Kompromiss aufzeichnet. Jetzt offizielle Reaktionen gibt es darauf noch nicht. In diesem Text ist aber vorgesehen, dass alle Länder alles unternehmen, um bis 2035 insgesamt 1,3 Billionen Dollar den Entwicklungsländern zur Verfügung zu stellen für den Kampf gegen den Klimawandel. Die Industrieländer sollen davon mindestens 250 Millionen Dollar pro Jahr beisteuern. Die Industrieländer haben aber immer gesagt, dass sie nur zahlen, wenn auch Schwellenländer wie China oder Saudi-Arabien mitzahlen.
Wie findet man dann da eine Einigung, wenn Saudi-Arabien oder China sich weigern?
Nun, diese beiden Länder wollen sich einfach nicht zu den Industrieländern zählen lassen, weil das Verpflichtungen mit sich bringt und die sieht, darin sieht vor allem China einen Eingriff in die nationale Souveränität. Jetzt in diesem neuen Text werden alle Entwicklungsländer, also auch China und Saudi-Arabien, aufgefordert, zusätzliche Beiträge zu leisten, also freiwillig. Aus Sicht der Entwicklungsländer, der ärmeren Entwicklungsländer, ist das alles natürlich enttäuschend, denn sozusagen auf sicher haben sie so nur die 250 Milliarden Dollar, also eine Billion weniger, als sie eigentlich wollen. Das wird jetzt nun alles noch sicherlich noch Stunden oder Tage zum Feilschen geben.
Was wäre, wenn der Klimagipfel ohne Lösung, ohne Fortschritt enden würde?
Das wäre ein herber Rückschlag für alle, die mehr Klimaschutz erwarten, gerade angesichts der klimabedingten Unwetter rund um die Welt in letzter Zeit. Gleichzeitig wäre es ein Problem für den Mechanismus des Pariser Abkommens. Dort haben die Länder eben festgelegt, dass sie in diesem Jahr ein neues Klimafinanzierungsziel definieren. Wenn das nun verschoben wird aufs kommende Jahr, dann sägt das am Vertrauen in diesen Prozess. Ein Vertrauen, das eben gerade in den Ländern des globalen Südens ohnehin schon leidet. Mit dem neuen Text und angesichts dieser Ausgangslage rechne ich unterdessen aber damit, dass es eine Einigung geben wird. Wohl keine mit großen Fortschritten, vielleicht eine ohne wirkliche Fortschritte, aber immerhin eine ohne Rückschritte, was in der aktuellen geopolitischen Situation wohl schon als eine Art Erfolg gewertet werden muss.
Sozusagen der Spatz in der Hand. Vielen Dank für diese Einordnung aus Baku, Klaus Ammann. Ja, eben, wenn es darum geht, Geld in die Hand zu nehmen wegen des Klimawandels, tun sich viele Länder schwer. Wenn es um die Sache geht, sieht es etwas anders aus. Zum Beispiel sehen gewisse Staaten die Kernenergie als Lösung. Zwei Dutzend Länder wollen die AKW-Kapazitäten bis 2050 verdreifachen. Die meisten Klimaschützer lehnen die Kernenergie aber ab, weil das Endlagerungsproblem nicht gelöst sei und man der Kernenergie eigentlich nicht Herr sei. Aber nicht alle sehen das als Problem. Klaus Hammann.
Im Länderpavillon von Kanada an der Klimakonferenz in Baku. Auf einem Podium diskutieren Vertreterinnen aus Industrie und Wissenschaft die Vorteile der Atomkraft und ihren Wert im Kampf gegen den Klimawandel. Organisiert ist der Anlass von Nuclear for Climate, einer Nichtregierungsorganisation mit jungen Mitgliedern, die in ihren blauen T-Shirts in den letzten Jahren an Klimakonferenzen immer sichtbarer geworden sind.
So, my name's Sophie. I'm from the UK. I'm a PhD student currently studying diamond-based radiation detectors.
My name is Lake Dodson. I do report on foreign news based out of Washington, D.C.
Hi, I'm Gunjin Indalia and I'm a nuclear safety engineer.
Sophie aus Großbritannien studiert Strahlendetektoren. Lake aus den USA schreibt zu internationalen Themen. Und Gunjan aus Indien arbeitet als Nuklearsicherheitsingenieurin. Was diese jungen Leute vereint, ist der Wille, möglichst vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Vorteile der Kernenergie näher zu bringen, beziehungsweise die Argumente dagegen zu entkräften.
It's such a promising technology. It's not just promising, it works. It's a low-carbon technology that has been proven for many years.
Kernenergie sei eine praktisch emissionsfreie Technologie, die sich über viele Jahre bewährt habe, betont Sophie. Und wie stehen Sie zur weit verbreiteten Angst vor schweren Unfällen wie jenen in Tschernobyl und Fukushima? Gunjal verweist darauf, dass die Sicherheit der Reaktoren viel besser geworden sei.
Now we have a fourth generation advanced reactor which have passive safety systems and the chances of accidents are very low, but if accident happens, then the kind of consequences are so controlled.
Lake ist sich bewusst, dass viele in der Klimabewegung die Kernenergie trotzdem kritisch sehen. Aber Hauptsache, man spricht mit der anderen Seite.
Volunteered my time to go speak with others about nuclear, talk with them about why they may like or dislike nuclear and just have a conversation with the other side. That's what I think is so important.
Auf dieser anderen Seite steht das globale Climate Action Network, ein Verbund von 1900 Nichtregierungsorganisationen aus 130 Ländern, die sich für Klimaschutz einsetzen und die von der Kernenergie als Lösung für die Klimakrise nichts wissen wollen. Timothy Judson steht vor einer Gruppe Aktivisten, die Transparente halten mit der Aufschrift «Don't nuke the climate», atomisiert das Klima nicht, und südafrikanische Lieder für Freiheit und gegen Kernenergie singen.
We're extremely concerned now because there is a pledge being made by about 30 countries to triple nuclear energy by 2050 and to gain access to climate finance to make that possible.
Sie seien extrem besorgt, weil rund 30 Länder die Kernenergie weltweit bis 2050 verdreifachen und dafür Klimagelder verwenden wollten. Aber die Kernkraft komme zu spät. Sie sei viel zu riskant und zu teuer. Dass auch der Weltklimarat in einigen seiner Szenarien zur Erreichung der Klimaziele von Paris teilweise auf Kernenergie setzt, stimme zwar, räumt Timothy Judson ein.
But I think what we see going around the world is that nuclear energy is failing as a solution to, you know, to emissions and phasing out fossil fuels.
Aber die Kernenergie habe bisher keine Fortschritte gebracht zur Reduktion der Treibhausgase. Bei dem erwähnten Aufruf gehe es nicht ums Klima, sondern um Geopolitik und Prestige. Es gebe nur wenige Klimaaktivisten, die das anders sehen, meint Timothy. Und die seien von der Nuklearindustrie gekauft.
There actually aren't really very many climate activists that support nuclear. There's a bunch of nuclear industry sponsored organizations that come here trying to spread a message to make it look like nuclear is a climate solution.
Die Meinungen zur Kernenergie könnten unterschiedlicher kaum sein. Der Klimaaktivistinnen und Aktivisten sind die Gegner klar in der Überzahl. In der Politik scheint die Atomkraft weltweit, ähnlich wie in der Schweiz, 13 Jahre nach Fukushima wieder an Boden zu gewinnen.
Klaus Ammann zur Zukunft des Planeten. Nicht mehr Zukunft, sondern schon Gegenwart ist das nächste Thema. Künstliche Intelligenz ist bereits in unserem Leben angekommen. Sei es, wenn wir zum Beispiel mit Telekom-Unternehmen kommunizieren und ein Gesprächsroboter, ein Chatbot, uns antwortet und nicht mehr ein Mensch. Oder wenn wir Beratung brauchen, bevor wir etwas online kaufen. Spätestens wer schon einen Text mit ChatGPT verfasst hat, ist Zeuge der Schwächen des Systems geworden. Wenn die KI keine Antwort bei der Suche im Internet findet, erfindet sie einfach etwas. Sie halluziniert. Digitalredaktor Peter Buchmann.
Der Kabarettist Franz Holler schrieb 1967 seine wohl bekannteste Nummer. «Das Totenmüggerli», ein berndeutsches Geschichtli.
«Der Schäppeli-Munki oder Holder Besseler?» Sie ein ist spät am Abend, wo schon der Skibützel durchs Gochli Mass gefodert hat. Übers Batzmetter heig ist im Erpfetli zugelaufen.
In breitestem Berner Dialekt schildert Holler, wie zwei Freunde einem Totenmüggerli begegnen. Viele der Wörter klingen nach urchigem Berner Dialekt, sind aber frei erfunden, so auch das Totenmüggerli. Will man nun vom KI-Chatbot Claude wissen, was denn ein Totenmüggerli sei, so gerät die KI ins Fantasieren. Hier ein Ausschnitt aus der Antwort.
Ein Totenmüggerli ist ein traditionelles Schweizer Gebäck, das häufig an Allerheiligen oder Allerseelen gegessen wird. Sie spiegeln den Glauben wider, dass man durch das Essen der Gebäcke der Verstorbenen gedenkt und ihnen so eine symbolische Gabe darbringt.
Offensichtlich kennt die Maschine die Antwort nicht, aber plaudert einfach weiter. Sie halluziniert. Das ist typisch für KI-Chatbots, denn sie arbeiten bloß mit Statistik. Chatbots überlegen nicht, bevor sie antworten, sagt Rico Senrich, Professor für Computerlinguistik an der Universität Zürich.
In dieser Anwendung, da wird nicht reflektiert, es wird nicht entschieden zwischen Vorhersagen, die jetzt einfach sind und Vorhersagen, die schwierig sind. Das Modell berechnet nur die Wahrscheinlichkeit und dann wird aus diesen Wahrscheinlichkeiten eine der Wörter ausgewählt und man macht weiter.
Wenn Chatbots wie Claude eine Antwort generieren, dann berechnen sie eine Voraussage für das jeweils nächste Wort. Sie berechnen die Wahrscheinlichkeit für jedes Wort. Gelernt haben die Chatbots das statistische Rechnen aufgrund von großen Textmengen während des Trainings. Doch verstanden haben sie die Texte nicht. Auch wenn Chatbots sich gewandt ausdrücken können, sie verstehen nicht, wovon sie sprechen. Darum merkt die Maschine auch nicht, dass sie überfordert ist und erfindet eine Antwort. Doch wie kann man das verhindern? Darauf gibt es keine einfache Antwort, denn nicht immer ist klar, ob eine auch noch so kuriose Antwort frei erfunden wurde oder ob der Chatbot den Text aus einer obskuren Quelle beim Training verinnerlicht hat. Und einfach nur aufgrund niedriger Wahrscheinlichkeiten die Antwort zu verweigern, sei keine Lösung, sagt Senrich.
Ich kann auch eine Frage haben, die relativ offen ist und die viele Antworten hat, die viele valide Antworten hat. Nenne mir eine Stadt in der Schweiz und da gibt es viele gültige Antworten. Nur weil dann die Wahrscheinlichkeit von jeder Antwort tief ist, heißt das nicht, dass das Modell dann aufgeben soll.
Um das Halluzinieren zu vermeiden, könnten die Chatbots in Zukunft unbemerkt vom User zum Beispiel eine Anfrage leicht abändern und dann für jede Variante eine Antwort generieren. Kommt dabei immer eine ganz andere Antwort heraus, so halluziniert das Modell wahrscheinlich. Doch zuverlässig unterscheiden, was in einem bestimmten Kontext frei erfunden ist, bleibt ein ungelöstes Problem. Wer einen Chatbot benutzt, sollte sich deshalb ein Bild davon machen, wie die Technologie funktioniert. So könne man besser abschätzen, was Chatbots können und was nicht, meint Senrich.
Wenn man weiß, wie sie funktionieren, weiß man eben auch, was sind ihre Stärken, was sind die Schwächen, wieso können sie eben halluzinieren. Und wenn man dann diese Probleme und diese Gefahren auch kennt, dann kann man sinnvoller mit diesen Tools umgehen und vorsichtiger mit diesen Tools umgehen.
Und wenn man will, kann man einen Chatbot auch zum Halluzinieren und Fabulieren bringen und sich eine fantasievolle Geschichte erzählen lassen. So wie Franz Hohler.
Es gibt Leute, die sagen, dass sie am Stadtskratzen ein totes Mügerli nicht umschirgeln.
Ob eine Maschine je das Niveau des Altmeisters erreichen wird, ist aber fraglich.
Peter Buchmann. Einst haben sie den italienischen Polithimmel erhellt. Inzwischen haben sie an Strahlkraft verloren. Die 5 Sterne, die 5 Stelle. Noch vor wenigen Jahren war die Protestbewegung von Beppe Grillo stärkste politische Kraft Italiens und stellte mit Giuseppe Conte gar den Premierminister. Doch nun macht das Movimento 5 Stelle vor allem Schlagzeilen wegen eines internen Streits zwischen Gründer Grillo und Ex-Premier Conte. Italien-Korrespondent Franco Battel.
Am Wochenende versammelt sich die 5-Sterne-Bewegung in Rom. Doch ob auch Beppe Grillo, der Gründer, anreisen wird, ist unklar, sagt Autor und Journalist Luca Giarocca.
Rimane un'incognita, non si sa fino all'ultimo momento.
Sollte Grillo aber doch noch in Rom auftauchen, dann werde er wohl Krach schlagen.
Vuole fare chiasso.
Worum geht es im lauten Streit zwischen Gründer Grillo und dem ehemaligen Premier Conte? Journalistin Lisa Di Giuseppe sagt, zuerst einmal prallten da 2 ganz unterschiedliche Charaktere aufeinander.
È una storia molto lunga che sicuramente nasce da un'incomprensione caratteriale innanzitutto.
Der Komiker Beppe Grillo ist laut, ungehobelt, provokativ. Während der Jurist Giuseppe Conte eher ruhig, kontrolliert, diplomatisch auftritt. Doch das ist nicht alles. Zwischen den beiden gibt es auch handfeste, inhaltliche Differenzen, sagt Lisa Di Giuseppe, die für die linksliberale Tageszeitung Domani schreibt und die 5-Sterne-Bewegung seit Jahren beobachtet.
Grillo vede nel futuro del movimento un ritorno alle origini, una equidistanza tra destra e sinistra.
Beppe Grillo möchte zurück zu den Ursprüngen und die Bewegung weder links noch rechts verorten. Das heißt, Grillo will den Protest überall in Italiens Gesellschaft abholen. Doch Conte ist anderer Meinung. Er positioniert die 5 Sterne als Teil der progressiven Linken, auch wenn er mit den anderen linken Parteien nur lose zusammenarbeiten will.
Kollaboration alla carte, a seconda di quelli che sono i problemi sul tavolo.
Conte möchte linke Bündnisse sozusagen à la carte, also von Fall zu Fall, je nach Region und Wahl. Während die Sozialdemokraten auf eine feste, verlässliche Allianz mit den 5 Sternen drängen, um Premierministerin Meloni dereinst schlagen zu können, sagt Luca Giarocca, der für die Tageszeitung Fatto Quotidiano schreibt, die den Cinque Stelle nahesteht. Also, die möglichen Wahlallianzen sind am Kongress der Cinque Stelle ein großes Thema. Aber auch das Rotationsprinzip, also die Regel, dass für Mitglieder der 5 Sterne nach 2 Amtszeiten im Parlament Schluss sein soll. Grillo hält eisern an der Regel der Beschränkung auf 2 Amtszeiten, also auf 10 Amtsjahre fest. Er will keine Berufspolitiker. Conte aber will die Regel kippen, damit auch erfahrene und beliebte Politikerinnen und Politiker kandidieren können. Wer sich durchsetzt, können weder die Giuseppe noch Giarocca vorhersagen. Mittelfristig aber habe wohl Conte die besseren Karten. Die 5-Sterne-Bewegung könnte sich zur Partei von Ex-Premier Conte und seiner Entourage weiterentwickeln. Wobei aber der Anteil ihrer Wählerinnen und Wähler zuletzt stark abnahm. Von über 30% im Jahr 2018 auf nun noch etwa 10%. Journalist und Autor Giarocca geht gar davon aus, dass die Bewegung ihrem Ende zusteuert.
Io personalmente credo che la parabola del Movimento 5 Stelle sia finita.
Die ehemaligen Wählerinnen und Wähler der Cinque Stelle könnten zu den Sozialdemokraten oder zu den Linksgrünen abwandern.
Un traslocamento di voti verso Alleanza Verdi Sinistra e verso il PD.
Alle Stimmen werden andere linke Parteien aber kaum anziehen können. Denn Lisa Di Giuseppe erinnert daran, dass das Movimento 5 Stelle in seinen besten Zeiten eben auch viele Nichtwählende ansprach und erstmals an die Urnen brachte. Viele 5 Stelle Wählerinnen und Wähler könnten wieder in die Stimmabstinenz zurückfallen. Denn viele ließen sich bei der Gründung der Bewegung 2009 von Grillo für die Politik begeistern. Doch dessen Zeit sei vorbei.
Grillo in questo momento è stanco, è invecchiato.
Grillo ist alt und müde geworden, sagt Autor und Journalist Giarocca. Ein Grund mehr, warum viele davon ausgehen, dass diese Bewegung ihre besten Zeiten längst hinter sich hat.
Franco Battel. Frauen in der Schweiz, immer werden Ex-Frauen oder Freundinnen immer wieder geschlagen, misshandelt oder gar getötet. Altbundesrätin Simonetta Sommaruga setzt sich ein bei der Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen ein. Das Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Roger Brändlin.
Die Schweiz und ihre Nachbarländer liegen unter einer Schneedecke. In gewissen Gebieten waren es die stärksten Schneefälle je im November. Die Winterpracht führte zu Chaos im Verkehr mit Unfällen und Verspätungen. In Frankreich etwa blockieren 1700 steckengebliebene Lastwagen mehrere Autobahnen. Das Bundesgericht hat ein weiteres Urteil gefällt im Fall der syrischen Flüchtlingsfamilie mit einer schwangeren Frau, die wegen der Schweizer Behörden eine Totgeburt erlitten hatte vor 10 Jahren. Das Bundesgericht spricht nun auch dem Vater der Familie eine Genugtuung von 1000 Franken aus. Russland hat gestern Morgen eine neuartige Mittelstreckenrakete auf die Ukraine abgeschossen. Als Reaktion darauf hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte nun eine Sitzung des NATO-Ukraine-Rats einberufen, auf Wunsch der ukrainischen Regierung. Das Treffen soll am Dienstag in Brüssel stattfinden. SRF Verkehrsinfo von 13.01 Uhr in der Region Bern auf der A1. Richtung Bern ab Kirchberg staut es oder stockt es und in der Region Zürich vor dem Gobristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz.
Das Tagesgespräch mit David Karasek. Mein Gast ist die Altbundesrätin Simonetta Sommaruga. Willkommen im Tagesgespräch.
Grüß dich, Herr Karasek.
Sie treten mit zwei Engagements.